Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Bildungsdoc. Heute sprechen wir nochmal so ein bisschen über das Work-and-Travel-Jahr Neuseeland. Dazu heute wieder eine XXL-Folge mit besonders vielen Gästen. Ich habe mir heute drei junge Damen eingeladen und mit denen quatschen wir heute ein bisschen über Work-and-Travel Neuseeland. Bevor ich zu viel erzähle über euch, was am Ende gar nicht stimmt, übergebe ich das Wort an euch und wir fangen einfach mal bei dir an. Stell dich doch kurz mal vor.
Okay, hi, also ich bin Marie. Ich bin jetzt 27 Jahre alt, habe vor 2 Jahren mein Work and Travel beendet und habe damals mein Work and Travel nach dem Studium angefangen und bin jetzt, seitdem ich wieder in Deutschland bin, selbstständig. Und ja, mein Thema sind Finanzen und beschäftige mich halt mit dem Thema Vermögensaufbau quasi.
Macht Spaß? Bist du zufrieden?
Ja, sehr zufrieden.
Sehr schön. Weiter zu dir?
Ja, also ich bin die Henriette, ich bin 18 Jahre alt. Und ich mache dieses Jahr mein Abi, also mein letztes Schuljahr steht an. Und danach möchte ich halt auch ganz gerne noch Neuseeland unter Work and Travel machen.
Ja, also ich bin Anne, ich bin auch 18 Jahre alt und mache auch mein Abi jetzt 2020 und will dann auch Work and Travel nach Neuseeland.
Kurze Frage, ihr kennt euch ja schon? Ja. Wollt ihr das zusammen machen? Wollt ihr zusammen nach Neuseeland gehen?
Ja? Ja, wir wollen zusammen.
Okay, cool. Hattest du einen Partner oder hast du es alleine gemacht, dein Work and Travel? Ja.
Ich bin damals mit meinem Freund zusammengereist.
Fandest du es gut, das zu zweit gemacht zu haben oder hättest du es im Endeffekt lieber alleine gemacht?
Ich fand es gut. Also ich muss sagen, ich wäre alleine nicht gereist, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Also ich dachte, dadurch, dass ich einfach schon im Studium war, hatte ich so das Gefühl gehabt, dass für mich schon der Zug abgefahren ist. Und als mein Freund mich dann irgendwann mal ganz spontan beim Geschenke kaufen gefragt hat, ob ich mit ihm nach Neuseeland gehen würde, dachte ich erst so, ja, er meint irgendwie so kurzen Urlaub. Und habe ich noch so gesagt, ja, Neuseeland ist ein bisschen weit, da müssen wir wenigstens so 3 Wochen Urlaub machen. Und dann meinte er dann so, naja, ich dachte so eigentlich an länger. Und so, was meinst du denn? Naja, so ein ganzes Jahr. Und da habe ich natürlich erstmal ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt. Habe mich aber auch im Nachhinein gefreut, weil ich es halt damals nach dem Abitur nicht gemacht habe und ich hatte das sehr bereut. Ich habe mich auch nicht getraut, mich von Familie und Freunden zu trennen. Und deswegen war das für mich schön, dass ich nicht alleine reisen musste in dem Moment sozusagen und die Chance noch gekriegt habe.
Dann, bevor ich das Wort an euch übergebe und ihr alle eure Fragen loswerden könnt, vielleicht kannst du noch mal kurz so einen groben Ablauf von deinem Work and Travel Jahr sagen. Vielleicht von der Planung bis zum Ende, grob wie alles war, wie es abgelaufen ist, von der Planung bis zum Ende.
Wie gesagt, mein Freund hatte mich ja sehr relativ spontan das gefragt und ich habe ihn dann damals auch gefragt, ja, an wann hast du denn gedacht? Und dann meinte er so, naja, also am besten nächstes Jahr. Also es war Dezember, ne, Weihnachtsgeschenke kaufen und er wollte dann im nächsten, keine Ahnung, Frühjahr oder so vielleicht los. Und das war so nach dem Motto, okay, woher willst du jetzt das Geld nehmen? Und dann haben wir halt wirklich uns mal Gedanken drüber gemacht. Und haben gesagt, okay, mein Studium geht noch ein Jahr, also haben wir jetzt ein Jahr Vorlauf. Ich hatte halt nicht die Möglichkeit, mein Studium zu unterbrechen, weil ich ein duales Studium gemacht habe. Und da war es nicht üblich, dass man irgendwie so ein Auslandssemester oder sowas einfügt. Und dann haben wir uns erstmal schlau gemacht, was braucht man so für Finanzen, wie viel müssen wir bis dahin sparen, damit wir das erreichen können. Und ja, wir haben uns so grob ein bisschen überlegt. Wir haben dann mit Freunden gesprochen, die schon in Neuseeland gewesen sind. Die haben uns dann auch einen Tipp gegeben, wo man so arbeiten könnte. Und ja, ich bin dann damals auch mit einer Organisation am Ende geflogen. Wir hatten anfangs sehr viel selbst recherchiert, ob es sich vielleicht nicht sogar alleine günstiger irgendwas kommen würde. War aber nicht der Fall. War wirklich nicht der Fall. Wir hatten viel weniger Aufwand für die gleichen Kosten. Und einen unheimlich tollen Service bei uns. Man hatte halt bei der Ankunft direkt erstmal ein Hostel, wo man eine Woche untergebracht war. Und bei uns wurden die Bankkonten eröffnet. Wir hatten immer einen Ansprechpartner.
Das schon angenehm, oder?
War super angenehm. Also.
Wann bist du dann angekommen? Ich nehme an, gegen Winter dann hier? Also hier losgeflogen im Winter?
Oder? Wir sind im Oktober geflogen, 2016.
Und dann ein Jahr dort geblieben oder 10 Monate?
In Neuseeland selber sind wir 7 Monate geblieben.
Okay.
Und haben dann dort quasi gearbeitet, um nochmal zusätzlich Geld zu verdienen, um dann noch weitere 4 Monate in Südostasien reisen zu können.
Okay. Also ihr habt dann quasi nicht nochmal in Südostasien gearbeitet, sondern...
Genau, nee, wir haben nur in Neuseeland gearbeitet.
Und prinzipiell würdest du sagen, war cool, hat Spaß gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es nur empfehlen, es jedem zu machen. Ich finde, man lernt unheimlich viel über sich selber und man schätzt auch sehr viel, weil man viele andere Länder kennenlernt und andere Kulturen. Und doch, also ich kann es nur jedem ans Herz legen, wenn er die Möglichkeit hat.
Dann würde ich einfach sagen, ihr beide wollt ja jetzt nach Neuseeland gehen.
Ich habe schon die richtige Entscheidung getroffen.
Genau. Da muss man niemanden mehr überzeugen. Aber ihr wollt nach Neuseeland und ich weiß, ihr beschäftigt euch damit oder macht euch vielleicht ein paar Gedanken, überlegt euch, ja, was genau muss man dahingehend planen, was gibt es da zu machen, zu wissen. Deshalb habt ihr bestimmt ganz, ganz viele Fragen. Und ich würde euch jetzt quasi einfach die Möglichkeit geben, alle eure Fragen einmal loszuwerden und zu stellen. Deshalb, ich übergebe jetzt das Wort an euch.
Okay.
Willst du anfangen oder hast du gleich eine Frage? Also ich hätte gleich eine Frage, und zwar, war es irgendwie schwer, so Jobs zu finden, oder war das so gar kein Problem immer?
Gar kein Problem wäre gelogen. Mhm. Es gibt schon Zeiten, in denen einfach keine Ernte stattfindet, und wenn man dann natürlich sich auf die landschaftlichen Berufe, also wir wollten ja immer was zu zweit machen.
Ja.
So, und von daher, wir hatten am Anfang sofort einen Job, den hatten wir uns allerdings auch, was man ja eigentlich nicht so typisch ist, weil wir hatten uns den vorher schon in Deutschland organisiert gehabt. Ich hatte ja vorhin erzählt, ich hatte eine Freundin, die war vorher schon da gewesen. Und die hat uns dann die Handynummer von ihrem alten Arbeitgeber gegeben, und den hatte ich dann damals einfach angeschrieben und gefragt, hier, wir sind so in 2 Monaten da, hättest du vielleicht einen Job für uns? Und wir hatten einfach Glück und die haben gesagt, ja, das passt. Das war dann halt bei uns auf einem Rummel und das war halt genial. Also ich fand es richtig klasse, dass wir diesen Rummel hatten, weil du konntest halt reisen und arbeiten und hast halt auch nichts für die Unterkunft bezahlt. Also wir hatten uns ein Auto gekauft, in dem wir gewohnt haben. Und konnten halt mit dem Auto dann ja immer kostenlos dort parken, wo der Rummel quasi geparkt hat. Ansonsten muss man ja für sowas eventuell Unterkunft, also so Stellplatzkosten bezahlen.
Also ihr seid wie mit dem Rummel mitgereist?
Genau, richtig. Ach, okay. Wir waren immer pro Woche in einer anderen Stadt. Also wir hatten immer meistens so das Wochenende, wo dann der Rummel aktiv war. Das heißt, wir haben dann Mittwoch, Donnerstag aufgebaut, Freitag, Samstag oder vielleicht auch Sonntag dann dort in den Buden gestanden, die Spiele erklärt. Und meistens Sonntagabend sogar schon abgebaut noch. Und dann hattest du Montag, Dienstag bis nächste Woche Mittwoch quasi frei. Mittwoch musstest du wieder in der nächsten Stadt sein, um dann Donnerstag, Freitag wieder aufzubauen. Und so sind wir halt echt gut rumgekommen. Wir sind da viel in der Nordinsel quasi gereist auf dem Rummel. Und da sind wir dann allerdings unglücklicherweise gegen Weihnachten gekündigt worden, weil die auf einer, zu Weihnachten, Silvester sind die dann die ganze Zeit an einem Ort gewesen und haben aber weniger Fläche bekommen, als geplant war. Das heißt, sie konnten weniger Spiele aufbauen und dann brauchten sie uns leider nicht mehr.
Ach so, okay. Okay.
Da hatten wir dann so ein bisschen die A-Karte gezogen. Und zu Weihnachten, Silvester einen neuen Job zu finden, ist natürlich dezent schwierig, weil es sind die Feiertage. Es sind, die Neuseeländer haben dann auch Sommerferien, das heißt, dann bevorzugen die ihre Schüler als die Ausländer sozusagen. Und wenn man das weiß, dann umgeht man das, dann kümmert man sich möglichst vorher drum, dass man in der Zeit schon einen Job hat. Aber so die Sommerzeit ist halt manchmal mit Ernte ein bisschen schwierig gewesen. Da gab es dann immer nur so kurzzeitig irgendwo was. Wenn man das weiß, kann man da aber aktiv Urlaub machen und es einfach nutzen und sich danach wieder bewerben.
Okay. So. Aber es war jetzt nie so, dass ihr gar keinen Job gefunden habt und euch dann irgendwie trennen musstet, damit ihr irgendwie Arbeit findet?
Nee, das nicht. Also wir hatten dann, auf den Farms werden ja immer viele Leute gebraucht. Von daher ist das für die völlig okay, wenn man sich dort zu zweit, zu viert oder so bewirbt. Wo man nur alleine arbeiten kann, ist halt manchmal irgendwo in einem Hostel, wenn du halt für die Unterkunft quasi, also dass du kostenlos dort schlafen kannst, und dann halt dafür putzt oder an der Rezeption arbeitest. Das ist dann halt kein Job, wo man sich zu 5 drauf bewerben kann. Na, da nehmen sie halt maximal ein. Wenn du Glück hast, 2. Oder in der Gastro wollen sie halt Erfahrung haben. Das hätten wir zwar gehabt, aber da suchen sie meistens halt auch nicht so viele. Also wenn das geklappt hätte, hätten wir wahrscheinlich dann in verschiedenen Restaurants gearbeitet, was für uns im Endeffekt auch okay gewesen wäre. Aber war nicht notwendig.
Würdest du sagen, dass in der Gastro zu arbeiten oder so vielleicht auch mal eine coole Alternative gewesen wäre?
Ja, ich glaube schon. Ich hätte es eigentlich ganz gerne gemacht, weil ich glaube, dass das auch gut bezahlt ist. Und du kriegst ja dann auch noch zusätzlich Trinkgeld. Das hast du bei den anderen Jobs jetzt auch nicht unbedingt. Und ich fand halt auch den Rummel so cool, weil du halt viel mit Einheimischen zu tun hast und nicht nur mit anderen Backpackern zusammenarbeitest, wo du total schnell verleitet bist, wieder Deutsch zu reden. Und
ich glaube, der Rummel war wirklich so fast das Nonplusultra. War schon geil.
Ja, auf jeden Fall.
Rumreisen, hast ja alles, was du brauchst dabei.
Genau, und du hast ja auch immer nur, also es kommen halt keine Backpacker auf den Rummel. Mhm. Kennt keiner.
Ich meine, du bist ja wirklich alleine dann, ne?
Ja.
Mit nur Einheimischen, schon cool.
Also es gab ein paar andere Backpacker, die auf dem Rummel selbst gearbeitet haben, aber da waren wir richtig bunt. Also wir hatten Engländer, wir hatten Norwegen, wir hatten einen Franzosen und wir hatten ein Pärchen auch aus Dresden.
Ach, krass.
Das war so richtig lustig. Kannte
ihr euch vorher? Oder
nee, gar nicht.
Das nenne ich mal ein Zufall, ja. Klar. Ganz bunt und dann auch wieder aus Dresden.
Ja.
Was waren, hattest du nur auf Feldern oder hattet ihr nur auf Feldern und auf dem Rummel gearbeitet oder was hattet ihr sonst noch so für Jobs?
Nee, wir haben im Endeffekt nur zwei Jobs gemacht. Wir haben die ersten 2,5 Monate auf dem Rummel gearbeitet. Mhm. Dann hatten wir halt zu Weihnachten den Break, wo wir dann erstmal nichts hatten. Und dann hatten wir, glaube ich, Mitte Januar wieder einen Job gefunden und haben dann noch bis April auf der Weinfarm gearbeitet. Hatten dort zwischendurch noch mal 3 Wochen Pause gekriegt, weil dann einfach nichts zu tun war bis zur Ernte. Das haben wir dann damals genutzt, um noch mal die 3-4 Wochen auf der Südinsel zu reisen, weil wir die halt noch gar nicht gesehen hatten. Und dann sind wir für die Ernte wieder zurückgekommen.
Würdest du sagen, dass es vielleicht schlau wäre, sich vorher für seine Jobs zu bewerben und das quasi durchzuplanen, ein bisschen mehr in die Richtung, schon Kontakte zu sammeln und so weiter? Oder meinst du, dass es cooler ist, einfach ins kühle Nass zu gehen, runter zu fliegen und dann zu gucken, wo es einen hintreibt und dann, wenn man unten ist, nach Jobs zu gucken?
Also ich glaube, fürs Bauchgefühl oder für den Kopf ist es irgendwie ganz angenehm, wenn man am Anfang schon einen Job hat, aber es ist absolut nicht notwendig. Mhm. Also was ich beim Reisen echt gelernt habe, ist, man sollte nicht zu viel planen, weil wenn dir was gefällt, dann willst du doch einfach länger bleiben. Und nicht nur, weil du es geplant hast, dort jetzt einfach 3 Wochen verweilen, obwohl du es total kacke findest. Das macht halt keinen Sinn. Deswegen würde ich lieber vor Ort entscheiden, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne ist und sich dort treiben lassen.
Du würdest sagen, Spontanität ist schon wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Das macht einfach viel mehr Spaß auch. Und man kann dann, also ich finde, das Land hat so viele schöne Sachen zu bieten, dann sollte man auch dann dort bleiben, wo man es schön findet und nicht sagen, oh, hier ist so schön, aber ich habe jetzt geplant, hier nur einen Tag zu bleiben. Mhm. Also sowas hat mich dann halt anfangs ein bisschen geärgert und deswegen plane ich jetzt eigentlich so gut wie, so wenig wie möglich und so viel wie nötig.
Das ist ein cooles Motto eigentlich, ich glaub, da kann man auf jeden Fall mit gut leben. Ich habe dir jetzt erstmal eine Frage, ich wollte gar nicht so viel ablenken.
Ja, du meintest ja vorhin, dass ihr euch ein Auto gekauft habt, da in Neuseeland. Wie war das? Also war das schwer, irgendwie ein Auto zu bekommen und
wann? Was war das für ein Auto besonders, wenn ihr drin geschlafen habt?
Wir hatten so einen großen Toyota Estima. Das wird bestimmt ganz viel was sagen. Ich kann ja vielleicht nochmal ein Bild suchen. Aber das war nämlich so der Punkt. Wir hatten ja unseren Job schon, das war ja geplant und dann hatten wir 1 Woche Zeit, um uns ein Auto zu kaufen. Das war extrem wenig. Also das haben wir total unterschätzt, weil im Oktober, September die Zeit, da fahren halt alle runter. Ne? Alle sind gerade mit dem Abi fertig, alle fahren runter, alle wollen ein Auto kaufen. Das heißt, die Nachfrage ist unheimlich hoch. Und auf unser Auto waren, glaube ich, damals auch 10 Leute oder so interessiert. Und wir brauchten ja innerhalb von 1 Woche dieses Auto, weil wir es für den Rummel gebraucht hatten. Wir mussten ja fahren. Also sind wir da schon ein bisschen mit Stress gestartet und haben dann auch mehr für das Auto gezahlt, weil wir das Auto unbedingt haben wollten. Wir haben dann so gesagt, ey, wir zahlen euch auch 300 Euro mehr oder so, weil wir wussten, alle anderen würden runterhandeln und hatten halt das Glück, dass wir das dann auch von anderen Deutschen quasi kaufen konnten. So war es dann mit dem Überweisungsverfahren relativ easy.
Okay.
Wir mussten jetzt nicht in Neuseeland irgendwie warten, bis Geld da ist, sondern konnten halt einfach vom deutschen Konto zum deutschen Konto überweisen. Das war ganz angenehm. Die Neuseeländer haben das inzwischen verstanden, dass das ein echtes Geschäft ist. Die kaufen dir dann nämlich im Frühjahr, weil viele machen das so, wie ich das damals gemacht habe mit meinem Freund, dass die dann abreisen, wenn der Winter anfängt. Mhm. Und dann verkaufen alle ihr Auto. Es gibt aber keine Backpacker mehr, die das Auto haben wollen. Also wenn du Gewinn machen möchtest, dann kaufst du erst im Winter und verkaufst im Sommer. Weil dann kriegst du es fürs Doppelte los. Wir haben damals schon einiges an Miese gemacht dadurch.
Ja?
Ja, definitiv.
Das glaube ich.
Einiges. Also man findet auf jeden Fall was. Und ich bin da jetzt ähnlich wie ihr wahrscheinlich. Ich hatte gar keine Ahnung von Autos. Ich habe da so meinen Freund beauftragt und gesagt, hier, kümmere dich mal bitte, dass wir wissen, auf was wir achten müssen, wenn man Motor aufmacht oder, oder. Das würde ich euch schon empfehlen, wenn ihr jetzt nur zu zweit reist, na, dass ihr vielleicht irgendwie nochmal, keine Ahnung, vom Papa, vom Großvater oder wem auch immer, euch mal den Motor zeigen lasst und guckt, wo kann man gucken, wo soll das nicht tropfen oder so. Weil ich glaube, wenn man da ankommt und dann erstmal gucken muss, so schon gar nicht weiß, wie ein Auto funktioniert und dann auch noch die ganzen englischen Begriffe dazu und man gar nicht weiß, was ist das denn eigentlich.
Braucht ihr einen internationalen Führerschein?
Ja. Also wir haben einen gehabt, aber wir sind nie danach gefragt worden, muss ich dazu sagen.
Okay.
Aber es wurde, wenn, dann ja. Man muss auch seinen regulären mithaben. Also die wollen beides sehen.
Ja, okay. Und waren dann da hinten gleich so Matratzen drin, weil du meintest, ihr habt ja jetzt geschlafen.
Ja, die Backpacker, die das vor uns hatten, also wir waren quasi zweite Generation von dem Auto, die hatten das selber umgebaut gehabt. Und die haben hinten die Sitze, die hintere Reihe rausgeschmissen und haben dann dort das Bett reingebaut. Und unter dem Bett hat man dann immer so Verstaumöglichkeiten, also wo dann die Kisten drinne sind, wo du Klamotten reinquartieren kannst oder wo die Küche quasi ist. Also wir konnten dann hinten das Bett so hochklappen, dass du dann mit einem Kofferraum quasi hinten in einem Kofferraum standest, konntest du dann halt stehen und hattest dann das Bett hochgeklappt und hattest dann quasi deine Küche, konntest dann... Also wir haben manchmal im Auto gekocht. Das ist zwar immer so im Nachhinein, denke ich mir so, boah, ja, wenn du dann mit dem Gasbrenner im Auto sitzt, hätte auch schief gehen können, aber
hat geklappt.
Natürlich. Wir haben es auch nur gemacht, wenn es draußen echt beschissen geregnet hat. Da hat man immer noch so versucht, mit der
Heckklappe,
ja, genau, so ein bisschen runterzuhalten, dass man so ein bisschen windgeschützt ist. Weil manchmal, also Neuseeland ist schon, wenn es regnet und windig ist, dann ist es auch echt windig. Das ist dann mit Plane aufbauen, fliegt ja alles davon.
Ja?
Ja. Also wir hatten
zumindest... Wenn das Auto nicht wegfliegt?
Haben wir manchmal echt Angst
gehabt. Ja, okay, glaub ich.
Aber alles da geblieben.
Okay, das ist doch cool. Das ist eine Frage noch ganz kurz. Würdest du Auto empfehlen?
Ja, das kommt drauf an, wie lange man bleibt. Also wenn ihr sagt, ihr macht wirklich ein ganzes Jahr... dann finde ich es schon cool, weil du bist halt unheimlich flexibel dadurch. Ich habe selber keine Erfahrung mit dem Bus gemacht, aber uns wurde damals gesagt, wer nicht länger als mindestens 4 Monate reist, für den würde sich das Auto nicht wirklich lohnen. Dann kann man halt doch irgendwie mit irgendwelchen Ländertickets oder was sie dort haben, mit öffentlichen Bussen ganz gut reisen. Was man auch ganz gut kann in Neuseeland, ist auch wirklich Trampen.
Ja.
Also die sind dort wirklich sehr kulant und... oder man kann natürlich immer bei anderen Backpackern, wenn viele ein Auto haben, ne, dann kann man sich auch meistens irgendwo anders mit reinmogeln. Ich hätte damals total gerne jemanden mitgenommen, aber dadurch, dass bei uns hinten das Bett drin war, hatten wir nur einen Zweisitzer. Also wir konnten leider nie jemanden mitnehmen. Das war so, also du bräuchst, wenn du jemanden mitnehmen willst, dann brauchst du halt ein Auto, was, keine Ahnung, ganz normal 5 Sitzer hat. Wir hatten auch jemanden getroffen, der hat die ganze Zeit in seinem Mercedes geschlafen. Der hat dann hinten einfach nur Sitze umgeklappt.
Okay.
Und hat halt nie richtig gelegen. Ne? Das war dann halt immer so leicht so dann im Endeffekt. Das wäre für mich nichts gewesen. Aber er konnte halt immer jemanden mitnehmen. Das war halt auch praktisch. Bist du nie allein unterwegs.
Auch cool.
Ja, aber ja.
Okay. Je nachdem, was man möchte.
Ja, ich wollte noch fragen, wie war das so mit Packen? Hattest du Probleme oder hast du alles, also du hast ja sicherlich einen Rucksack, oder?
Genau.
Und hast du alles gut reinbekommen und hast auch schon warme Sachen und so mitgenommen?
Ja, wir hatten warme Sachen mit. Würde ich euch auch empfehlen. Also, wollt ihr das ganze Jahr bleiben?
Das ist noch nicht so ganz klar.
Ja, also Oktober, September irgendwie losreisen. Und dann.
Also so 7 Monate, denke ich mal, mindestens. Und dann mal schauen.
Okay. So, ich habe jetzt endlich ein Bild von meinem Auto gefunden.
Ich würde es auch gerne einblenden, aber ich glaube, es geht vielleicht beim Podcast.
Ja. Ah, okay, cool. Und da hinten kommt.
Also das war halt hier unsere silberne alte Dame. Hier war das halt dann so hochgeklappt mit diesem Stock, also alles self-made gemacht. Und sie hatten halt, wie gesagt, dann, wenn man es runterklappt, ein ganz normales Bett. Wir hatten an der Seite noch die Möglichkeit einzusteigen, also entweder von der Seite oder, ja gut, über den Kofferraum steigt man eigentlich nicht ein, also eher von der Seite. Aber du konntest dann, es war halt cool, wenn du hinten den Kofferraum offen gelassen hast und also drinnen lagst und so aufs Meer geguckt hast oder Sternenhimmel oder sowas, das war dann halt schon ganz cool.
Ihr hattet sogar ein Dachfenster, oder?
Genau, ja. Das haben wir nie aufgemacht, weil wir hatten total Angst, dass es irgendwann nicht mehr zugeht und ins Bett regnet. Deswegen haben wir immer nur durch die Scheibe geguckt. So, was war jetzt nochmal deine Frage?
Wegen Packen und so, ach, dass packen. Du gut hinbekommen hast, sodass man nicht zu viel mitnimmt.
Ja, ich würde sagen, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ich habe da vorher auch unheimlich viele YouTube-Videos geguckt und wirklich weniger ist mehr. Man kauft sich sowieso vor Ort was und wir hatten an warmen Sachen, muss ich jetzt mal kurz überlegen, ich glaube, ich muss das zurücknehmen. Ich glaube, ich hatte nichts an warmen Sachen mehr. Ich habe mir das im Endeffekt dort gekauft. Und dadurch, dass wir auf der Weinfarm gearbeitet haben, habe ich es dann im Endeffekt auch dort wieder weggeschmissen, weil das konntest du nicht mitnehmen. Es war voll mit Pestiziden und Grünzeug und das hast du gar nicht mehr rausgekriegt am Ende. Von daher nehmt lieber keine Lieblingssachen mit. Wirklich, nehmt lieber keine Lieblingssachen mit, vielleicht normale Basics oder eine gute Regenjacke, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Das wäre das Einzige, wo ich sage, es macht echt Sinn, das vorher sich vielleicht schon zu kaufen. Und da wirklich auf die Regensäule zu achten, nicht so wie ich, irgendwie eine für 60 Euro zu kaufen, sich zu wundern, warum sie nicht hält. Also wir hatten echt viel Regen mitgenommen und von daher also eine gute, richtig gute Regenjacke und vielleicht auch eine Hose, eventuell, je nachdem, wenn ihr viel draußen arbeitet, ist auch dann irgendwie... Aber da hatten wir zum Beispiel dann so ein einfacheres Regencape gekauft für $2 oder so, das ging. Also die Hose war halt auch wirklich nur fürs Arbeiten. Aber die Regenjacke, die trägst du halt ständig, ne? Also auch wenn du Sommer unterwegs bist beim Einkaufen, die sollte dann vielleicht nicht so neu neongelb leuchtend sein. Also, geht natürlich auch. Und ansonsten beim Packen, ja, ich glaube, ich hatte von allem so zwei Sachen maximal. Also so zwei T-Shirts. Okay, T-Shirts vielleicht drei. Aber ich hatte auf jeden Fall nur eine kurze Hose und eine lange Hose dabei gehabt. Du wäschst das halt dann regelmäßig. Also einmal pro Woche ist dann auf jeden Fall Waschen angesagt und dann hängst du es halt irgendwo auf oder haust es in den Trockner und dann geht's weiter.
Und wo habt ihr das dann gewaschen?
Im Waschsalon.
Ach so, okay.
Genau.
Wart ihr viel ländlich unterwegs oder wart ihr viel urban unterwegs?
Ländlich, oder?
Urban, städtisch.
Städtisch, also. Also, gute Frage. Ich würde jetzt eher sagen, mehr ländlich. Also aufgrund vom Rummel waren wir nie wenig in großen Städten.
Krass, hätte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht.
Ja, also wir hatten irgendwie bloß, ich glaube, wir hatten bloß eine größere Stadt, in der wir waren. Aber die Karte ist zu klein, um das jetzt zu lesen, oder? Ja, gut. Ja. Also wir waren auch an allen großen Städten, aber Neuseeland hat halt unheimlich viel schöne Natur. Es gibt für mich gar nicht so einen Grund, so viel in der Stadt zu hängen, ehrlich gesagt. Also mein Freund war immer sehr historisch interessiert, also wenn irgendwelche Museen mitzunehmen waren, dann haben wir das in der Stadt gemacht.
Aber ansonsten ehrlich.
Aber ansonsten, also wir haben auch nie in einer großen Stadt gearbeitet. Mal durch den Rummel, wie gesagt, immer unterwegs und auf der Farm bist du halt auch außerhalb. Von daher.
Hast du die Stadt irgendwie vermisst oder eigentlich?
Nee, gar nicht. Also ich muss auch sagen, das tut richtig gut, die ganze Zeit an der frischen Luft zu sein. Und du bist ja die ganze Zeit draußen und wir waren auch nie krank. Also du kriegst ja unheimlich viel frische Luft mit, unheimlich viel Sonne dadurch. Und das ist eigentlich echt sowas, was ich manchmal hier so ein bisschen vermisse, weil du sitzt ja immer drinnen. Die meisten Jobs hast du dann auch im Büro. Und das ist schon nochmal was ganz anderes. Und es hat uns eigentlich gar nicht gestört. Ich hätte anfangs so gedacht, war früher nicht so der krasse Wanderfan gewesen. Aber das hat sich auf jeden Fall geändert. Also ich gehe jetzt viel lieber in die Natur, weil es einfach so schön ist. Also man hat es anders schätzen gelernt. Weil wenn man es in der Stadt nie hat, vermisst man es auch nicht. Wenn man es dann dort aber mal richtig kennenlernt, das ist schon was anderes.
Würdest du sagen, dass du so eine krasse Typenveränderung durchgemacht hast?
Nee, ich glaube nicht. Also, boah, das ist eine schwierige Frage. Mhm. Verändert auf jeden Fall ja. Krasse Typenveränderungen würde ich jetzt zu krass bezeichnen.
Okay, also krass ist zu krass. Okay.
Ich glaube einfach, dass man bestimmte Charaktergrundzüge von sich ja immer behält, nur halt weiterentwickelt. Und das ist glaube ich, keine Frage, die man in 5 Minuten beantwortet kriegt.
Ich glaube, jein ist also eine gute Antwort.
Ja, das okay. ist natürlich, wenn du es so kurz und prägnant haben möchtest, jein.
Ja, ich glaube, es ist eine schwierige Frage, wirklich drüber zu quatschen, ob man sich jetzt viel verändert hat oder nicht. Ne?
Ja, also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall viel dankbarer geworden für viele Sachen. Und man sieht vieles mit ganz anderen Augen. Also gerade dadurch, dass ich ja noch in Südostasien gereist bin, was ja noch, also Neuseeland ist ja kein armes Land. Aber Südostasien, wenn du dann in Vietnam, in Thailand unterwegs bist oder in Indonesien, das sind ja ganz, ganz andere Verhältnisse. Mhm. Und dann nimmst du Deutschland ganz anders wahr. Also viele schimpfen ja auf das System oder andere Sachen, aber wir haben es in Deutschland unheimlich gut. Mhm. Auch in Neuseeland ist ja auch krankenkassentechnisch und was weiß ich nicht alles. Die müssen sich halt alle selber kümmern. Das ist bei uns halt total selbstverständlich. Und das wissen halt manche gar nicht so zu schätzen.
Alles klar. Also 100%ig auch so dieser, vielleicht auch dieses Respektieren von anderen Menschen und so dieses Verständnisvolle.
Ja, man auch, noch. Auch Toleranz ist auf jeden Fall noch sowas, was glaube ich dadurch doch deutlich noch dazu kommt.
Habt ihr jetzt nur noch irgendwelche Fragen? Ihr wolltet noch irgendwas zur Sprache
stellen? Ja, ich wollte noch einfach sagen, also ob sich deine Sprachkenntnisse deutlich verbessert haben, auch wenn ihr jetzt zu zweit unterwegs wart?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Also mein Wunsch war es auch damals gewesen, dass sich mein Englisch auf jeden Fall verbessert. Mhm. Jeder, der mich kannte, war so, Gott, Marie und Englisch, na, das kann ja was werden. Ne? Also deswegen bin ich da auch echt mit ein bisschen so Hände zittern dorthin und dachte mir, oh Gott. Aber das macht, es macht dann einfach Spaß, wenn man die Sprache spricht. In der Schule ist ja einfach nur so ein bisschen nach
Lehrplan,
ja. Genau, danke. Und man spricht es halt nicht. Und ich finde, eine Sprache muss man wirklich sprechen. Und es ist einfach cool, wenn du dann auch so die verschiedenen Akzente so ein bisschen miterlebst. Mhm. Und so ein Franzose, der Englisch spricht, das hat auch so einen ganz eigenen Charme. Und man dann schon so versucht rauszuhören, spricht er jetzt Englisch? Wo kommt er denn jetzt her? Und doch, auf jeden Fall. Also ich fand es auch total schön, wie dann andere gesagt haben, ja, du sprichst doch schon, wie es wäre es Muttersprache oder so. Wo ich so dachte, ja komm, übertreib's mal nicht. Aber es war total schön, wenn ich überlege, zu Weihnachten auf dem Rummel haben wir mit so vielen verschiedenen Nationalitäten da zusammen gefeiert und haben uns total super verständigen können. Und dadurch haben wir halt auch immer viel Englisch gesprochen. Wenn wir jetzt nur zu zweit unterwegs waren, klar hat man dann mehr Deutsch geredet. Aber wir waren von uns aus auch darauf aus, zu gucken, dass wir jetzt nicht nur mit anderen deutschen Backpackern unterwegs sind, was am Ende nicht ganz geklappt hat auf der Farm. Da sind wir dann gescheitert. Aber da haben wir auch ganz tolle Leute kennengelernt. Also
stehst du noch in Kontakt mit manchen?
Flüchtig, ehrlich gesagt. Es könnte besser sein. Wobei, letztes Jahr hat uns unser Franzose besucht.
Okay.
Der hat gesagt, er macht jetzt eine Europareise. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du musst unbedingt nach Dresden kommen. Kannst nicht nur Berlin und München mitnehmen. Ist ja voll langweilig.
Ja, da muss man das Coole wirklich abklappern.
Ja. Und dann habe ich ihn überredet, dass er 3 Tage vorbeikommt. Und das war echt schön.
Okay.
Also seid ihr dann auch mit vielen, also anderen Backpackern so rumgereist, außer jetzt mit dem Rummel? Oder dann eher zu zweit?
Rumgereist zu zweit. In Neuseeland zumindest.
Ja.
In Indonesien hat sich das dann ein bisschen geändert. Da haben wir dann in Zügen andere Backpacker kennengelernt, die in die gleiche Richtung mussten und haben dann Luftfreundschaft. Also der Franzose, von dem ich vorhin gesprochen habe, den haben wir dann zum Beispiel in Indonesien getroffen eigentlich.
Ah, okay.
War der auch in Neuseeland?
Gute Frage. Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Nein. Mhm. Den haben wir einfach dann so auf Reisen getroffen.
Ja, geil, wenn man auch so weltweite Connections macht, oder?
Ja, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist wirklich versuchen, in den Ländern, wo man ist, die Einheimischen kennenzulernen. Also das waren so die besten Erfahrungen. Wir hatten Couchsurfing gemacht, auch in Neuseeland, also in Auckland, in den großen Städten, wo es dann nämlich schwer wird, mit dem Auto irgendwo zu parken und zu nächtigen. Das darf man ja nicht. Und die Unterkünfte relativ teuer dann sind. Also selbst die Hostels musst du dann gefühlt so 2-3 Wochen vorher buchen in den großen Städten. Die sind wirklich schnell ausgebucht gewesen teilweise. da haben wir dann Couchsurfing ausprobiert und durften dann quasi bei den Einheimischen entweder im Gastzimmer oder auf der Couch schlafen. Das haben wir auch in Australien gemacht. Und das waren so mit die besten Erinnerungen, die ich habe. Also das war echt mega cool. Mit den Leuten habe ich auch allen noch Kontakt. Wie gesagt, zwar flüchtig, aber man ist auf jeden Fall vernetzt über Facebook und
wie
Instagram.
Wie funktioniert denn sowas? Klingelt
man dann?
Klingelt man oder wie funktioniert das?
Nee, es gibt eine App, die heißt direkt Couchsurfing. Da meldet man sich einfach an. Und dann siehst du die Profile von den Leuten, die das anbieten.
Cool.
Das sind meistens halt auch Leute, die gerne früher viel gereist sind und jetzt vielleicht nicht mehr reisen können, aber das immer noch cool finden, wenn man sich austauscht und sich über andere Nationalitäten freuen. Und wir haben dann meistens für die gekocht oder so, oder man bringt ein kleines Gastgeschenk mit, dass man, ja, das ist halt ein Geben. Genau,
so, ja.
Dankbarkeit zeigt, das ist ein Geben und Nehmen. Und der eine, der hat uns dann ein bisschen Baseball beigebracht.
Cool.
Und der andere in Australien hat uns dann halt so die Clubs gezeigt, wo man gut Party machen kann. Und es war echt schön. Also haben wir auch, wir waren auch zwischendurch noch in Japan, da haben wir auch Couchsurfing gemacht, also in allen großen Städten. Und da hat es das immer sehr gelohnt. Es war immer, also das kann ich echt nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Es gibt ja auch dieses Woofing, wo man im Prinzip ja dann auch bei den Leuten dort wohnt und denen hilft und dann für kostenlose Unterkunft und Logis dann dort ist. Das ist, glaube ich, das Beste, was man so machen kann, wirklich, um das Land auch nicht nur von der Landschaft kennenzulernen, sondern halt wirklich das Land mit den Menschen.
Man hört ja so oft, dass in Neuseeland so hauptsächlich auch Deutsche sind. Mhm. Ist das wirklich so oder waren da auch wirklich sehr viele von anderen Ländern?
Ich würde sagen, am meisten sind es Deutsche und Franzosen, die da unten sind.
Mhm.
Ja, also das auf jeden Fall. Wir hatten noch ein paar Engländer und wie gesagt auch ein paar aus Norwegen getroffen, aber es sind wirklich viele Deutsche oder Franzosen. Das kann man leider nicht leugnen.
Okay.
Findest du es schlimm oder hat es gar nicht so gestört, wenn du jetzt viel auf dem Land unterwegs warst zum Beispiel?
Nö, gestört hat es uns nicht.
Mhm.
Es hat uns nicht gestört. Man hat das manchmal gemerkt in den Hostels. Die Frage ist halt, wie man damit umgeht. Weil wenn verschiedene Nationalitäten in einem Raum sind und du fängst dann aber an, die ganze Zeit dich nur auf Deutsch zu unterhalten, grenzt du die anderen halt automatisch aus. Oder wenn die dann auf Französisch sprechen. Und manche sagen dann halt, also wir haben dann immer gesagt, wenn andere im Raum sind, reden wir immer auf Englisch, auch miteinander, damit die anderen uns verstehen. Ich glaube, da ist dann schon der Punkt, wo man auch Respekt zeigt.
Mhm.
Und sich dann nicht ganz so abschottet. Aber das lässt sich nie ganz vermeiden. Also es wird immer Leute geben.
Schon mal, also auch eine Geschichte, ich glaube es ging auch Work and Travel in Neuseeland, die waren, ich glaube, zu sechst unterwegs und es waren fünf Deutsche und die haben auch sich komplett auf Englisch unterhalten.
Ja, das ist dann, glaube ich, auch echt schwierig. Wenn man so eine große Gruppe ist, dann verleidet das auch total. Aber sobald jemand von einer anderen Nationalität im Raum ist, war für mich immer so, okay, dann lass uns bitte auf Englisch reden, weil die Person versteht das sonst nicht. Und das, also, das ist ja genauso, man muss sich ja nur andersrum vorstellen. Wenn du in eine Gruppe kommst, wo alle Französisch sprechen, du hast nie Französisch gehabt und stehst du da.
Ja, weißt gar nicht, was abgeht.
Alle lachen, du weißt nicht, um was es geht. Mhm. Ist halt nicht so schön.
Ja, aber ist euch halt irgendwas richtig Schlimmes mal passiert? Also
so eine gefährliche Situation oder so, was das macht?
Nee, bei uns eigentlich nicht. Also, wir haben immer viele Horrorstories gehört. Also, wir haben deswegen auch immer versucht, nicht so. Also, es gibt so Horrorstories, dass sie dir irgendwie nachts das Auto aufbrechen und dir alles ausräumen oder dir, wenn man hinten schläft im Bett, dann räumt man sein ganzes Zeug meistens vor auf den Fahrersitz und den Beifahrer und das ist ja meistens offen, das sieht ja dann jeder. Die Vorhänge sind ja meistens immer nur hinten und da hatten wir immer total Bange vor und haben deswegen, auch wenn es mega warm war, das Fenster nie runtergemacht, sondern haben es immer nur, also wir hatten das Glück, dass wir so einen ganz kleinen Regenschutz bei uns hatten, dass wir das quasi nur so, dass du nicht mal mit den Fingern wirklich durchgekommen bist oder so. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich jemanden aufgehalten hätte, wenn, ob es jetzt nur so klein oder ganz groß offen ist, aber manchen wurde dann halt vorne eingebrochen, das Zeug weg und dann.
Und die haben es gar nicht gemerkt und haben jetzt.
Genau, richtig. Irgendwie. Deswegen haben wir dann die wertvollen Sachen immer irgendwie unters Bett geräumt und vorne wirklich nur Klamotten liegen gehabt.
Es gab jetzt aber kein Horrorereignis irgendwie so.
Nee, ich muss sagen, wir sind echt gut durchgekommen. Also,
ja, cool.
Das Einzige, was uns dummerweise mal passiert ist, ist, dass unsere Kamera geklaut wurde. Aber das war nicht in Neuseeland, das war in Indonesien. War ein bisschen, ja, ein bisschen selbstverschuldet. Ich hatte die Kamera, also wir sind mit dem Moped gefahren und ich hatte die Kamera kurz aufs andere Moped abgestellt, weil ich mir einen Helm aufsetzen wollte, habe die Kamera dann aber vergessen. Oh, dann sind wir mit unserem Moped losgefahren und wir haben es aber, keine Ahnung, 2 Minuten, wenn überhaupt, nach 5 Minuten ist uns aufgefallen, dass die Kamera fehlt, sind eigentlich sofort umgedreht. Und es war so ein kleines Ressort, wo eigentlich kein Mensch war und die Kamera war dann aber weg. So, und wir haben dann noch an der Rezeption gefragt, also die hatten dort so ein kleines, so ein Bar, also es war mega geil, du warst kein Mensch, du hattest eine komplette Bar, du hattest einen Pool und die Aussicht aufs Meer, das war so eine richtige Traumvorstellung, dass der Ort hieß, glaube ich, auch Dream Point oder sowas,
okay,
wo du dir so dachtest, normalerweise würdest du dafür wahrscheinlich gefühlt irgendwie so 1000 Euro für eine Übernachtung bezahlen, gefühlt, aber... Das war halt echt, das war ein so ein schöner Tag und es hat mich richtig geärgert, dass die ganzen Erinnerungsbilder dann weg waren.
Ich glaube, das ärgert wirklich nicht so, dass die Kamera an sich weg ist, sondern dass die ganzen Fotos weg sind.
Die Fotos, ich habe mich so krass über diese Fotos geärgert.
Glaube ich.
Weil da einfach wirklich, es war so ein schöner Ort und es war so ein schöner Tag und das war dann so das Salz in der Suppe dann am Ende, wo du so dachtest, oh, scheiße.
Also was passiert halt, da kann man nichts planen, ist halt immer ärgerlich.
Ist halt / selbstverschulden und zum anderen halt schade, dass die Person, die es gesehen hat, nicht abgegeben hat, sondern direkt mitgenommen ist. Also wir sind dann noch alle durchgefragt, haben alle gefragt und durften sogar noch durch die Küche gehen und gucken, ob irgendwo das Personal was versteckt hat oder so, aber da war halt leider alles nichts.
Schade.
Das war eigentlich so das Einzige, wo man wirklich sagt, das war richtig dumm gelaufen. Und dass wir natürlich unser Auto für die Hälfte des Geldes am Ende verkaufen mussten. Das hat richtig wehgetan. Also wir haben, glaube ich, 5.000 neuseeländische Dollar damals bezahlt. Das sind knapp 3.000 Euro gewesen zu der Zeit. Und verkauft haben wir es dann, ich weiß gar nicht, ob es 1.000 Euro oder 1.000 Dollar waren, aber es war echt nicht viel.
Also auf jeden Fall viel, viel weniger.
Ja, deutlich weniger. Das hat richtig wehgetan. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass es so krass ist. Jetzt im Nachhinein klingt es ganz logisch. Ne, wenn man weiß, es kommen alle und es gehen alle zur gleichen Zeit.
Vielleicht hätte man gut bekommen, wenn man es direkt an jemanden verkauft hätte, der auch runtergeflogen wäre.
Ja, das ist so die perfekte Situation, wenn das klappt. Wenn du jemanden hast, du weißt, der war jetzt schon ein Jahr lang und der will sein Auto abgeben. Aber da muss halt auch jemand wirklich ein Jahr lang bleiben. Na, so. Und dann hast du auch kein Problem mit dem Verkaufen, wenn du genau ein Jahr unten bist. Weil dann hast du ja wieder die große Nachfrage und hast gar kein Problem, dein Auto loszuwerden. Was wir damals ein bisschen scary fanden, war, wo wir unser Auto verkauft hatten, mussten wir es dann auch selber auf den seinen Hof fahren. Und da waren ganz viele Backpacker-Autos. Es war so ein richtiges, einfach nur so ein leeres Grundstück. Und da war ein Backpacker-Auto neben dem nächsten. Ne? Und du hast dich eigentlich schon so gefragt, na, ob der das wirklich am Ende repariert oder, also, der hat ja immer Verkaufsargumente, ne? Und wir müssen ja das noch ein bisschen schön machen und das, damit das dann wieder verkaufen kann. Und dann haben wir so die ganzen Backpacker-Autos dort gesehen und dachten uns so, naja, wir glauben dann auch nicht so richtig dran.
Und der hatte, vielleicht was sagen,
der hatte uns dann damals sogar gefragt, ob wir dann wiederkommen nach Neuseeland, weil er wollte gerne, dass wir seine Autos verkaufen.
Ach krass.
Weil er wusste, dass die Leute den Neuseeländern nicht so vertrauen, also den Kfz-Leuten, also den Autohändlern, sag ich jetzt mal. Sondern dass das immer besser ist, wenn du von Backpacker zu Backpacker verkaufst, weil da einfach die Vertrauensbasis größer ist. Und deswegen hatte er dann damals uns unheimlich viel Geld geboten, damit wir dann das Auto, die Autos für ihn verkaufen. Das
damit sie quasi unten bleibt und dann die Dinger verkauft, oder?
Genau. Oder nochmal wiederkommen, also weil wir sind ja, wie gesagt, so im Winter weg und er hat gefragt, ob wir nochmal im Sommer wiederkommen können, um dann für ihn die Autos zu verkaufen. Und ich glaube, da hat er uns auch so fast 20.000 Euro pro Person oder so zugesagt.
Krass,
also,
das ist schon ordentlich, aber...
Wenn du dann, naja, klar, wenn du überlegst, dass du irgendwie so 5.000 Dollar pro Auto, er hat jetzt unseres für, keine Ahnung, lass es mal 2.000 Dollar angekauft, also sind das schon mal 3.000 Dollar, die er dort Gewinn macht und wenn du davon 1.000 Dollar kriegst, sind ja irgendwie 750 Euro pro Auto und wenn der dann da 200 Autos hat zum Verkaufen, dann kannst du dir hochrechnen und bist du halt relativ schnell bei viel Geld. Da hatte ich dann echt überlegt, ob es nochmal Sinn macht, bevor wir nach Deutschland fahren, nochmal 2 Wochen nach Neuseeland, um nur die Autos, also 2 Monate, um nochmal die Autos zu verkaufen und dann mit voll viel Cash nach Hause zu fliegen.
Das wäre eine Überlegung wert gewesen.
Das war echt super verlockend. Also.
Ja, mit wie viel Geld seid ihr denn gestartet? Also ihr musstet ja Geld für die Organisation zahlen und dann ohne geht ja jetzt nicht.
Genau, wir hatten, glaube ich, damals gerade so oder ungefähr das Geld, was wir damals zum Einreisen gebraucht haben. Das waren bei uns damals um die 3000 Euro, die jetzt vorgegeben gewesen sind. Und ich glaube, jeder, also Philipp, also mein Freund hatte auf jeden Fall die 3000. Ich hatte, glaube ich, noch ein bisschen Puffer, weil ich damals noch mein eigenes Auto verkauft hatte.
Ja.
Und, keine Ahnung, bin vielleicht mit 4,5 oder so dann los.
Und also mit dem Geld seid ihr dann auch wiedergekommen oder habt ihr das alles ausgegeben?
Schön wär's. Nee, nicht ganz. Also wir haben von dem Geld, was wir in Neuseeland erarbeitet haben, haben wir auf jeden Fall die Kosten dort vor Ort gedeckt. Und wir haben auf jeden Fall auch ein bisschen was gespart für die Reise. So genau auf den Cent, Entschuldigung, weiß ich jetzt nicht mehr, aber wir hatten ja quasi 3000 Euro Startkapital für das Auto investiert. Also war ja quasi von jedem 1,5.
Ja.
Und wir hatten dann so gespart, dass wir es fürs Reisen, also pro Monat ungefähr 1000 Dollar hatten. Also dass wir mindestens 5000 Dollar pro Person wieder abgereist sind, die wir fürs Reisen hatten. Also wir sind, ich weiß es nicht, vielleicht so jeder dann noch mit 2000 oder 1,5 wieder zurückgekommen. Also ganz geklappt hat es nicht.
Okay. Hätte man das mit dem Auto gewusst?
Ja.
Hättet ihr das verkauft, die Autos für den Typen, welche wahrscheinlich dann andersrum quasi
ja, genau, das war wirklich so. Ja, man überlegt auf Reisen auch wirklich, ob man vielleicht auch nochmal ein Jahr dranhängt oder ein halbes Jahr oder ob man in Work and Travel für Australien dann noch beantragt. Und das hätte ja dann so, aber ich glaube, unser Visum hätte gar nicht so gut geklappt, weil das ist ja nur ein Jahr gewesen. Das heißt, es wäre dann im September ausgelaufen gewesen. Und dann hätten wir, glaube ich, im Oktober gar nicht mehr für ihn arbeiten dürfen. Es war dann am Ende, glaube ich, auch so der entscheidende Punkt, worum wir dann gesagt haben, ja, wir machen es jetzt doch nicht nochmal. Mhm. Und sind dann im September wieder.
Und ansonsten wäre es halt schon geil gewesen, dann quasi die Autos zu verkaufen, dann nochmal ein Jahr nur.
Ja, das war, der hat uns dann auch angerufen und gefragt, wie es denn jetzt aussieht und ob wir denn noch kommen. Und anfangs war der uns total suspekt und dann hat er uns dazu mit nach Hause genommen, die Autos gezeigt und versucht, das war
komisch.
Voll crazy, ja. Okay. In Neuseeland so. Ja, die sind eigentlich alle total nett, aber so beim Autoverkaufen hast du immer das Gefühl.
Ehrlich.
Da.
Ja, cool. Habt ihr jetzt erstmal noch irgendwelche Fragen?
Nee, eigentlich gerade nicht.
Eigentlich nicht? Ja, eigentlich.
So grundlegend, nö.
Also, ich könnte doch ganz spezifische Fragen noch stellen.
Was wollt ihr denn gerne arbeitstechnisch in Neuseeland machen? Was habt ihr euch denn bis jetzt überlegt?
Also, man hört ja immer diese halt auf so Kiwi-Farms oder auf normalen,
ja, halt so auf Plantagen.
Sowas.
Was sich so ergibt, würde ich mal sagen.
Ja.
Also okay, dann gebe ich euch mal den Tipp weiter. Macht auf jeden Fall keine Apfelplantage, weil das ist echt schwere Arbeit.
Ja.
Ja, also okay. so ein Korb mit Äpfeln wird halt richtig schnell schwer. Und man muss auf den Farmen ja oft auf Contract arbeiten. Also sprich, du kriegst so viel, wie du geerntet hast. Und du musst aber mindestens so viel ernten, dass du wenigstens deinen Mindestlohn reinkriegst, weil sie sind verpflichtet, dir deinen Mindestlohn zu zahlen. Das heißt, du musst erstmal den Mindestlohn reinarbeiten und alles, was du drüber reinarbeitest, hast du dann quasi extra Geld. Was ziemlich cool sein kann, weil dadurch kannst du, wenn du gut bist, echt viel Geld verdienen. Aber in der Apfelplantage ist es super schwierig. So Blaubeeren geht, glaube ich, ganz gut, wenn man sowas irgendwie in der Richtung macht, ja. Diese Beerenplantagen. Wir hatten halt Wein. Wein ging eigentlich auch super gut zum Ernten. Ist zwar bei uns leider echt eine kurze Erntephase gewesen, weil der Sommer sehr regnerisch war und deswegen die Ernte total eingegangen ist. Aber das war richtig geil. Also da haben wir zum ersten Mal richtig gemerkt, dass auf Contract-Arbeit noch richtig Geld bringt. Vorher haben wir auf der Weinfarm halt nur so Blätter gezupft und die Äste gemacht und das war richtig schwere Arbeit. Also da sind wir, weil Weinbäume sind halt irgendwie so die Höhe. Das heißt, wenn du hier die ganze Zeit Blätter zupfst, hast du die ganze Zeit den krummen Rücken. Das heißt, du hast eigentlich die meiste Zeit gekniet. Ja, und versuch mal 8 Stunden lang zu knien und damit zu laufen. Also
auch scheiße.
Ist richtig unangenehm. Also mein Freund hatte gleich am ersten Tag oder so eine richtig fette Blase am Knie. Wir haben uns dann alle noch Knieschoner gekauft, um das irgendwie dort zu ertragen, 8 Stunden zu knien. Da bin ich echt erstaunt gewesen, dass wir dachten, wir halten es gerade mal 3 Tage durch. Dass wir dann am Ende dort fast 3 Monate waren, war echt eine Überraschung.
Da kommt dann so der Wille zum Durchhalten durch und dann schafft man das schon irgendwo.
Ja, also es ist echt gar nicht so ohne manchmal. Also ich fand das krass, dass dort die auch Die haben einfach immer wieder neue Leute eingestellt, wenn sie halt bloß für 2 Tage da waren. Wenn sie nicht gut genug waren, wurden sie halt auch wieder gefeuert, weil du musst mindestens diesen Mindestlohn reinkriegen. Mhm. Das war halt, also...
Aber das mit diesen Arbeitsverträgen machen, ist ja auch alles ein bisschen entspannter als in Deutschland, oder? Also,
dass man da jetzt nicht so ein... Werbung?
Ja.
Nee, das ist nicht so kompliziert. Also wir haben... Du kannst doch einfach nur auf die Plantagen draufhauen und fragen, ob sie für dich einen Job haben. Und dann sagen sie, ja, los, geht hier drüben, kannst mit Ernten gehen oder... Das ist echt entspannt. Also Bewerbungen, wo du halt wirklich mal mit Lebenslauf und sowas oder wo wir mit Lebenslauf hätten arbeiten müssen, wäre halt wirklich in der Gastro oder sowas gewesen.
Okay.
Aber auf den Weinplantagen oder auf den anderen Plantagen gehst du einfach hin, fragst, habt ihr einen Job für mich? Und dann sagen die euch meistens ja oder nee, aber nächste Woche, kommt gerne nochmal vorbei. Und wie gesagt, wenn ihr da ein bisschen die Erntezeit, den Erntekalender im Blick habt und nicht zu Weihnachten sucht, dann klappt das eigentlich super.
Okay.
Und es spricht sich auch sehr schnell rum, wo nicht so nette Arbeitgeber sind. Das wird sich sofort, das spricht sich so schnell rum. Also unsere Arbeitgeber waren eigentlich immer alle top. Es war zwar eine harte Arbeit auf der Weinfarm, aber die waren sehr lieb. Die konnten ja auch nichts dafür, musste gemacht werden.
Ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Ja. Und zwar, was wäre denn so ein Tipp, den du allen Leuten, die Work and Travel machen wollen, mitgeben würdest?
Also ich würde auf jeden Fall das von vor uns nochmal betonen wollen. Plant nicht zu viel. Lasst es ruhig auf euch zukommen, weil es gibt so schöne Orte, wo man dann noch einfach gerne Zeit verbringen möchte und es echt super schade ist, wenn man dann abreisen muss, nur weil man es geplant hat und irgendwo schon das nächste Hostel gebucht ist. Dann überlegt euch gut, wie lange ihr bleiben wollt, zwecks Auto. Oder habt es zumindest kalkuliert, so ein bisschen im Hinterkopf. Und ansonsten einfach auf die Leute zugehen. Also die Neuseeländer sind super hilfsbereit. Echt total klasse. Wenn du eine Panne hast mit dem Auto oder so, dann halten 3 Leute angefühlt und fragen, ob sie dir helfen können. Also
auch auf die Leute zugehen, meinst du?
Ja, auf jeden Fall unbedingt die Einheimischen kennenlernen. Auf jeden Fall. Das ist so. Das macht das Land auch wirklich aus.
Hast du sonst noch irgendwas, was du gerne noch sagen würdest, was du gerne noch loswerden würdest?
Ich kann eigentlich nur sagen, versucht so viel wie möglich mitzunehmen. Also wenn ihr woofen könnt, wenn ihr vielleicht House-Sitting machen könnt, Couchsurfing, einfach dort so in die Leute reinzukommen und wir haben halt in Anführungsstrichen nur gearbeitet und das Couchsurfing gemacht. Woofing zum Beispiel haben wir nie geschafft so richtig. Das war aber bei uns halt auch ein bisschen geschuldet, weil wir wollten halt unbedingt danach noch reisen, diese 3-4 Monate und in Anführungsstrichen mussten ja quasi unser Geld noch für die Reise verdienen. Aber wenn ihr diesen Zeitdruck nicht habt, dann lernt das Land kennen und ich glaube auch, dass Neuseeland im Winter super, super schön ist.
Also, das hast du gar nicht erlebt,
oder? Nee, leider gar nicht. Das ist sowas, was ich ein bisschen bereue, ehrlich gesagt, manchmal. Also, wenn ihr die Zeit habt, macht das ganze Jahr Neuseeland.
Ja, also du würdest das Work and Travel ja auch immer wieder machen?
Ja, also ich habe dann, wie gesagt, auch noch Australien kurz kennengelernt. War auch sehr, sehr schön. Also Sydney ist auch eine super schöne Stadt. Da kann ich mir es auch sehr gut vorstellen, irgendwie ein Jahr Work and Travel zu machen.
Einfach machen.
Ja.
Irgendwas einfach machen. Ich finde, das waren sehr schöne letzte Worte. Ich bedanke mich erstmal bei allen, dass ihr da wart. Ich glaube, es war eine extrem coole Folge. Wir haben auch über 50 Minuten gequatscht. Also, Respekt.
Echt, so lange schon? Krass.
Ja, Zeit ging, verging wie im Flug, ne?
Ja, wirklich.
Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat mich sehr gefreut.
Ansonsten, danke, dass wir hier sein durften.
Ja, immer wieder gerne, immer wieder gerne. Wenn ihr, liebe Zuhörer, noch irgendwelche Fragen habt zum Work and Travel, ja, dann könnt ihr uns immer gerne schreiben, uns immer gerne anrufen. Wir helfen euch da auf jeden Fall weiter. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.
Bye, bye. Tschüss.